Ich bin vor 2 Tagen richtig krank geworden und dachte, ich schaffe es gar nicht hierhin, aber ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Bin immer wieder gerne hier, also das zweite Mal jetzt. Aber freue mich riesig, lerne hier immer viel. Ich habe jetzt gelernt, ich bin 20 Jahre nur verheiratet, nicht 60. Jetzt weiß ich, was ich machen muss, dass ich noch 60 Jahre durchhalte. Und bin ganz begeistert von euch als Gemeinde und freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Zurück zum Kern. Albert hat es eben eingangs gesagt, die Schalen mal wegmachen und zu gucken, was ist eigentlich der Kern. Die Schalen mal wegmachen vor allem. Und ich glaube, ich habe den Eindruck, dass Gott uns manchmal schon wach küssen möchte, damit wir wirklich nochmal zu dem Kern kommen, worum es eigentlich geht. Und ich will jetzt Überschrift ein berühmtes Wort von Jesus drüberstellen über diese Predigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. So kriegen wir alles andere umsonst. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Was ist denn das Reich Gottes? Ja, das habt ihr jetzt nicht gerechnet, gell?
Liebe, Frieden, Abwandlung,
Oh, jetzt kommen ja die theologischen Begriffe, genau. Was ist das Reich Gottes? Ganz einfach erklärt. Jesus hat ja so oft angekündigt, das Reich und so weiter und so fort. Ja?
Gott regiert.
Ah, sehr gut. Ja, also in dem Reich gibt es ja einen König. Und Gott regiert. Und wo ist dieses Reich Gottes, das er auch angekündigt hat, das kommen wird? Ja, könnt ihr euch erinnern? Das steht da so ein paar Mal drin. Ja? Im Neuen Testament. Ich will es ganz einfach machen, so wie es mir hilft. Reich Gottes ist hier. Ist das, was wir hier erleben, in diesem Gottesdienst, das ist das Reich Gottes. Ist das, was ich zu Hause erlebe, mit meiner Familie, überall, wo Gott lebt. In jedem Herzen, in dem Gott lebt, ist Reich Gottes. Einfach schon? Und ich stelle mir das so vor, das sind all diese Flecken, wo es leuchtet. Ja? Nicht, dass da überall jetzt Reich Gottes ist, sondern einfach nur Städte, aber ist egal. Ja? Überall, wo es leuchtet, auf der Landkarte, da regiert Gott schon, da ist schon sein Reich. Da hat Gott seine Finger im Spiel, da haben sich Menschen wirklich auf ihn eingelassen, da ist wirklich Veränderung passiert. Und was ist mit den dunklen Stellen?
Reagiert
Gott auch, richtig. Und die Kernstelle für mich, ich selbst komme aus sehr bescheidenen Verhältnissen, kam aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland, als ich 8 Jahre alt war und komme aus dem Milieu, wie man da so sagen würde. Und das hat man auch meine Vita geprägt. Ich habe natürlich Theologie studiert, ich habe Medizin studiert, all das, aber was mich geprägt hat, ist meine Jugendzeit, die kaputt war. Und das hat mich durchgezogen bis heute, dass ich von Anfang an, als ich zum Glauben gekommen bin, Jugendarbeit gemacht habe und auf der Straße war und für mich ganz wichtig war, die jungen Menschen dazu zu erreichen. Und wenn wir uns dann das Kernstück, das Herz angucken, dann gibt es eine tolle Stelle in der Bibel, wo wir in Jesu Herz schauen dürfen. Stell dir vor, ihr könnt mal lauschen, wie es in einem Herzen wirklich aussieht. Nicht das, was er so sagt oder so, sondern wo es wirklich um sein Herz geht. Es gibt eine Stelle in der Bibel, wo wir lange lauschen dürfen, ein Gebet, wie er mit Gott redet, was ihm total am Herzen liegt. Wir sind in Johannes 17, es geht um das sogenannte hohepriesterliche Gebet, aber wo Jesus dann sagt, jetzt aber komme ich zu dir, ab Vers 13, wer die Bibel dabei hat, kann sie aufschlagen. Ich habe ihnen vieles gesagt, während ich in der Welt war, damit sie von meiner Freude vollkommen erfüllt sind. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hasst sie, weil sie genau wie ich nicht zur Welt gehören. Aber ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt herausnimmst, sondern dass du sie von dem Bösen bewahrst. Sie gehören genauso wenig zu dieser Welt wie ich. Jesus, ist es ganz wichtig, das immer wieder zu sagen. Reinige sie und heilige sie, indem du sie deine Worte der Wahrheit lehrst. Jesus betet und ihm sind wir so entscheidend. Und dann kommt der Kern. Das Gebetsanliegen, das Jesus hat. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Ich bete für sie alle, dass sie eins sind. Das ist noch was anderes, wo wir nachher noch kurz drauf sprechen kommen werden. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Das ist sein Herzensanliegen. Wir wissen das nachher, der Missionsbefehl und so weiter und so fort. Natürlich, das ist das. Er ist ja in die Welt gekommen, er hat ja eine Botschaft gehabt und so sendet er uns auch. Und ich frage mich, ich frage uns, leben wir das? So wie du mich gesandt hast, sende ich sie in die Welt. Ist das, wie wir leben? Ist das der Kern? Ist das, und ich nenne es jetzt mal medizinisch, biologisch, die DNA, die in jeder Zelle von uns lebt? Jede Zelle lebt dafür, weil wir gesandt wurden in diese Welt. Und ich sage euch mal eine Grafik, wie ich mir das vorstelle. Wir haben Gott, wir haben die Gemeinde, manche Gemeinden haben eine ganz enge Verbindung zu Gott, manche sind so ein bisschen weiter weg. Ja? Und ganz viele Christen erleben die Welt. Und das ist die Lebensrealität von ganz vielen Christen. Ich bin in der Gemeinde, da fühle ich mich wohl. Ab und zu durch Lobpreis, durch andere Dinge, durch Gottesdienste habe ich Kontakt mit Gott. Ja? Da begegnet er uns. Und dann bin ich hauptsächlich in der Welt. Am Montag fängt mein Alltag wieder an. Ich bin wieder im Alltag drin. Ich bin in der Welt und ich lebe da mein Leben. Ein bisschen Gott spielt da auch noch eine Rolle. Und manchmal, wenn die Welt und die Gemeinde in Kontakt kommen, dann durch Experten. Mission, durch Sport, durch Evangelisation, durch einfach, wenn wir uns mal raustrauen, so ein bisschen in die Welt. So erleben wir das. Und dann ist es so, dass das hier sicher und ruhig ist. Das ist schön. Ich habe schöne Gottesdienste, da passiert nicht viel und so weiter und so fort. Und die Welt da draußen empfinden viele dann auch als gefährlich. Und deswegen sind wir irgendwie groß geworden mit einer DNA. Gemeinde soll schön sein, die Comfortzone, wir brauchen eine Couch, wo wir uns wohlfühlen. Und Jesus sagt aber, ihr seid nicht von der Welt, aber ihr seid in der Welt. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie in die Welt. Und ich gebe mich ganz für sie hin, damit auch sie durch die Wahrheit ganz zu dir gewinnen. Ich bete nicht nur für diese Jünger, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und wir könnten sagen, denken, okay, das war es dann für Jesus, aber es geht weiter nach dem Kreuz. Wenn er die Jünger gesehen hat, am Abend dieses ersten Tages der Woche trafen die Jünger sich hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Plötzlich stand Jesus mitten unter ihnen, Friede sei mit euch, sagte er. Und nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Freude erfüllte die Jünger, als sie ihren Herrn sahen. Wieder sprach er zu ihnen und sagte, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Das ist Jesus' Herzensanliegen. Ist es meins? Ist das mein? Und ich will uns einladen, dass wir eine andere Form von Glauben, eine andere Form von Gemeinde verstehen, eine andere Form von dem, sondern Jesus war mitten in der Welt. Er hatte nicht nur einen Raum, er war nicht nur in der Synagoge, hat gepredigt, sondern er war da. Er war bei den Traurigen, er war bei den Fröhlichen, er war bei der Hochzeit, er war überall da. Er hat den Gottesdienst mit in die Welt gebracht. Er war draußen. Und wo sind wir? Wir sind oft drinnen. Und diese Schnittmenge, das wünsche ich mir, dass das die DNA wird, die dich und mich verändert. Wer von euch spielt Fußball?
Oh, ein paar trauen sich so, ja.
Schämt euch nicht. Es gibt ja den berühmten Spruch, entscheidend ist auf dem Platz. Kennt ihr den? Ja, wir können ganz viel labern, wir können ganz viel machen und so weiter und so fort. Tolle Predigten. Entscheidend ist auf dem Platz, was wir auf dem Platz tun. Was passiert wirklich auf dem Platz? Was passiert wirklich da draußen? Und ich habe eine traurige Botschaft für uns alle, weil da draußen sieht es so aus. Da draußen ertrinken Menschen. Und ich will uns in ein Gleichnis, ein modernes, neu modernes Gleichnis führen, das mich und meine Arbeit geprägt hat. Wir haben vor ziemlich genau 12 Jahren, jetzt am 5. Juni werden es 12 Jahre, in Andernach, das ist da, wo ich eigentlich herkomme, das ist 40 Kilometer von hier eine Gemeinde gegründet, ganz neu. Also wir haben sie nicht in Andernach gegründet, sie sollte in Andernach sein, aber wir haben sie in Bonn gegründet, in unserem Wohnzimmer, mit ein paar wenig Leuten, aber Gott hat die klare Vision geschenkt, Gott will da Gemeinde bauen. Heute hat diese Gemeinde, ist eine FEG, FEG Andernach hat zwei Gottesdienste, weil sie keinen Platz mehr haben. Und uns war so wichtig, weil wir erkannt haben, das ist das, wo Gott uns haben will. Und dieses Gleichnis, das hat uns damals auch vor 12 Jahren beschäftigt. An einer gefährlichen Küste, die schon vielen Schiffen zum Verhängnis geworden war, befand sich vor Zeiten eine kleine, armselige Rettungsstation. Das Gebäude war nicht mehr als eine Hütte. Und dazu gehörte nur ein einziges Boot. Aber die Handvoll Freiwilliger versah unentwegt ihren Wachdienst und wagte sich Tag wie Nachts unermüdlich und ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben hinaus, um Schiffbrüchige zu bergen. Tag und Nacht, unermüdlich, ohne Rücksicht auf ihr Leben. Weil wir sind eine Rettungsstation. Ich bin selbst Notarzt. Ich zeige euch da hier ein echtes Bild aus Köln. Was ist da passiert? Zwei Mädchen haben hier am Rheinufer gespielt, 9 und 11 Jahre alt. Und da sieht man so einen Wohnblock und einen Balkon. Und ein junger Mann mit seinen Kindern hat da gefrühstückt. Und er sah, wie die zwei Mädchen da spielen, die sind zu nah ans Wasser hinauswagen und beide Mädchen fallen ins Wasser. Er springt über den Balkon, läuft runter, um diese beiden Mädchen zu retten. Er schafft es, ein Mädchen rauszufischen, das andere Mädchen treibt schon ab. Was würdet ihr machen? An der Stelle. Ich frage mal andersrum, wenn das eure Kinder wären, was würdet ihr machen? Für mich so die Horrorvorstellung, wir haben 3 Kinder, wenn ich mir vorstelle, mein Kind ertrinkt da, ja. Er ist reingesprungen. Natürlich, weil es ein natürlicher Reflex ist, den wir machen würden. Aus ärztlicher Sicht, aus notärztlicher Sicht, heißt es, wir dürfen nicht reinspringen, weil das viel zu gefährlich ist. Wir sollen um Hilfe rufen. Die Geschichte endet dramatisch. Hier sieht man dann eine Feier von den beiden. Das eine Mädchen ist ertrunken und er auch. Der Familienvater, der helfen wollte, ist ertrunken. Ich erzähle euch das jetzt nicht. Aha, dann bleiben wir lieber im Sicheren und bleiben hier. Es geht um das Herz. Es geht um dieses Herz, dass da Menschen sind, die ertrinken und wir machen nichts. Aber die Handvoll Freiwilliger wagte sich, versah unentwegt ihren Wachdienst und wagte sich Tag wie nachts unermüdlich und ohne Rücksicht auf ihr eigenes Leben hinaus, um Schiffbrüchige zu bergen. Das ist Jesu Herz. So hat er gelebt, Tag und Nacht. Und so wie du mich gesandt hast, sende ich euch. Dank diesem bewundernswerten kleinen Stützpunkt wurden so viele Menschen gerettet, dass er bald überall bekannt wurde. Viele der Erretteten und andere Leute aus der Umgebung waren nun auch gerne bereit, Zeit, Geld und Energie zu opfern, um die Station zu unterstützen. Man kaufte neue Boote und schulte neue Mannschaften. Die kleine Station wuchs und gedieh. Schön, oder? Schönes Gleiches. Vielen Mitgliedern dieser Rettungsstation gefiel das ärmlich und schlecht ausgerüstete Gebäude nicht mehr. Die Geretteten benötigten noch einen etwas komfortableren Ort als erste Zuflucht. Deshalb wurden die provisorischen Lagerstätten durch richtige Betten ersetzt und das erweiterte Gebäude mit besserem Mobiliar ausgestattet. Doch damit erfreute sich die Rettungsstation bei den Menschen zunehmender Beliebtheit als Aufenthaltsort. Sie richteten sich noch gemütlicher ein, da sie ihnen als eine Art Clubhaus diente. Immer mehr Freiwillige Immer weniger Freiwillige waren bereit, mit auf Bergungsfahrt zu gehen. Also heuerte man für die Rettungsboote eine eigene Besatzung an. Immerhin schmückte das Wappen des Seenotdienstes noch überall die Räume. Und ich bin beeindruckt von eurem Wappen und den schönen Hölzern. Bin ich echt beeindruckt. Und von der Decke des Zimmers, in dem gewöhnlich der Einstand eines neuen Clubmitglieds gefeiert wurde, hing das Modell eines großen Rettungsbootes. Ein Clubhaus. Hauptsache es ist bequem. Was ist nochmal unser Auftrag? Einmal ein kleines Gedankenexperiment. Stellt euch vor, wir machen jetzt eine kleine Challenge. Ihr geht gleich auf eine Hauptstraße in Rheinbach. Gibt es bestimmt, oder? In Rheinbach eine Hauptstraße? Ja. So eine große Straße. Hätte ich mal eine große Straße nur mit vielen Autos. Ich wüsste in Bonn, wo ich hingehen müsste, aber hier, ja, gibt es bestimmt auch. Folgende Challenge, ja, ihr geht gleich auf die Straße, auf diese Hauptstraße mit ganz vielen Autos oder am Montag, ja, und ihr habt die Aufgabe, den Verkehr anzuhalten. Ja, also ihr stellt euch auf die Straße und macht Stopp. Auf diese Verkehrsstraße. Okay, könnt ihr es vorstellen? Wer hätte da Spaß dabei? Also ihr sagt einfach Stopp, ja. Wir haben das mal echt versucht, weil wir da was zeigen wollten dran, ja, also war schon spannend, weil die Reaktion sah so aus, ja. So ist das echte Leben da draußen, ja. Und jetzt kommt der zweite Teil dieses Gedankenexperiments. Natürlich kannst du nicht einfach so den Verkehr anhalten. Und jetzt kommt ein offizielles Schreiben von Nordrhein-Westfalen, für ein Experiment, ihr dürft das machen, ihr kriegt eine offizielle Polizeiverkleidung, also ihr kriegt eine schöne Uniform, ihr kriegt eine schöne Kelle und stellt euch damit zwei Polizeibeamten hin und dürft mal den machen. Klappt das jetzt? Wie fühlt ihr euch dabei? In der Polizeiuniform? Hammer, oder? In der Bibel lesen wir genau das. In der Bibel lesen wir, so sind wir nun Botschafter Christi. Wir sind nicht nur irgendwer mit Versuch, mit unseren Klamotten irgendwie den Verkehr zu halten, irgendwie, sondern wir sind seine Botschafter. Von dem, der regiert. Das Reich Gottes. Wir sind Botschafter Christi. Und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten ihn ständig so, als würde Christus es persönlich tun. Und dann kommt die Botschaft, die da drin steht: Lasst euch mit Gott versöhnen. Du bist Botschafter Christi. Hast du dieses innere Mindset? Yeah, das bin ich. Oder denkst du? Und es liegt daran, weil wir einfach diese DNA nicht gelernt haben. Viele von uns haben es nicht gelernt. Ich habe lange Zeit gebraucht, bis ich das wirklich gelernt habe. Etwa zu dieser Zeit scheiterte vor der Küste ein großes Schiff. Und die angeheuerten Seeleute kehrten mit ganzen Bootsladungen frierender, durchnässter und halb ertrunkener Menschen zurück. Unter den schmutzigen und erschöpften Schiffbrüchigen befanden sich auch Flüchtlinge aus fremden Ländern. In dem schönen Clubhaus herrschte das Chaos. Und wir haben das vor ein paar Jahren erlebt, auch in unserem Land. Bei der nächsten Versammlung gab es eine Auseinandersetzung unter den Mitgliedern. Die meisten wollten den Rettungsdienst einstellen, da er unangenehm und dem normalen Clubbetrieb hinderlich sei. Einige jedoch vertraten den Standpunkt, dass Lebensrettung die vorrangige Aufgabe sei und dass man sich ja schließlich auch noch als Lebensrettungsstation bezeichnete. Erinnern wir uns noch, was Jesus gebetet hat? Ich bete für sie alle, dass sie eins sind, so wie du und ich eins sind, Vater. Damit sie in uns eins sind, so wie du in mir bist und ich in dir bin und die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und dann geht es in Vers 22, wo Jesus weiter über diese Einheit betet. Das gehört zusammen, das war ihm so wichtig. Weil an der Stelle, wenn es unbequem wird, hören wir manchmal auf. Wenn man heute diese Küste besucht, findet man längs der Uferstraße eine beträchtliche Reihe exklusiver Clubs. Immer noch wird sie vielen Schiffen zum Verhängnis. Nur die meisten der Schiffbrüchigen ertrinken. Das ist eine offene Frage für mich. In Bonn, sind wir ein Club? Oder sind wir eine Rettungsstation? Lebe ich das in meinem Leben? Oder nicht? Wir als, ich habe ja schon immer Jugendarbeit gemacht, aber vor allen Dingen auch draußen sozusagen und wir haben das ein bisschen in Bonn auch angefangen und jetzt am Freitag war ein junges Mädchen da, das ist dann so, wenn man halt rausgeht, die selbstverletzendes Verhalten zeigt, die sich ritzt und so weiter und so fort, die 14 ist, wir uns etwas um sie gekümmert haben, die ist jetzt schon 2-3 Mal da gewesen. Und dann waren unsere Mitarbeiter überfordert. Dann wurde ich angerufen, war selbst krank und angeschlagen. Dann hat sie neben dem nämlich eröffnet, dass sie mit 14 sich prostituiert. Mit 14, ein normales Kind, normale Familie. Weil sie Dinge erlebt hat in ihrem Leben, weil sie drogenabhängig geworden ist und dass da irgend so ein Mann ist, der sie dann im Griff hat. Hier ein Bild aus Rheinbach von der Caritas-Suchtberatung, versteck dich nicht, wir helfen dir. Da draußen ertrinken Menschen. Es sind nicht nur einfach die ganz schlimmen Fälle. Kolosser 4 lesen, wir hört nicht auf zu beten und Gott zu danken. Vergesst nicht auch für uns zu beten, dass Gott uns viele Gelegenheit schenkt, sein Geheimnis weiterzusagen, die Botschaft von Christus. Das ist auch der Grund, warum ich in Ketten liege. Dass wir die Botschaft weitersagen. Was haben wir eben gesungen? Könnt ihr euch daran erinnern? Von den Dächern? Von den Dächern rufe ich. Haben wir lauter gesungen. Dass wir alle auf die Dächer gehen, hier, in dem Ort, von oben rufen, von den Dächern. Nicht flüster ich, von den Dächern rufe ich deinen Namen, denn ich gehöre zu dir. Du hast so viel für mich getan, die ganze Welt soll es hören, haben wir gesungen. Wow. Ich habe mich gefreut für ihn, der das gesungen hat. Yes. Leute, das ist der Kern. Darum ging es Jesus. Nicht um unser schönes Clubhaus. Und wir haben eben in dem Vers gelesen, es fängt damit an, dass ich für Gelegenheit bete. Viele von uns haben das nicht gelernt. Viele von uns haben eine andere Art von Frömmigkeit. Nicht gelernt, wie man das im Alltag einfach nicht gelernt, wie man tagtäglich das macht, wie man das verbindet. Und das ist okay. Das dürfen wir als Gemeinde auch lehren. Ich hatte eine Phase, da war mir das ganz wichtig. Ich habe viel dafür gebetet und das ist der größte Fehler, wenn du beten kannst, Herr, schenke Gelegenheit. Und dann weiß ich noch ganz genau, es war im Krankenhaus, ich war Assistenzarzt, es war Nachtdienst, es war meine Lieblingsstation, aber ich musste da noch schnell einen Tropfen legen. Unten warten 15 Kinder, die Eltern waren gereizt und so weiter und so fort. Es war richtig Stress. Und ich flitze dann an dem Stationszimmer vorbei und will in dein Zimmer reingehen. Und die beiden Schwestern, Nachtschwestern rufen mich, Dian, können wir dich das fragen? Ja? Wie machst du das? Was? Im größten Stress, in der größten Scheiße, du bist immer am Lächeln. Du hast immer gute Laune. Wie machst du das? Hey Leute, ich habe gebetet dafür. Und dann werde ich gefragt, auf der Arbeit, wie machst du das? Was habe ich geantwortet? Das ist ja die Steilvorlage. Was habe ich geantwortet? Und ich muss den Topf verlegen. Und ich hatte Jesus irgendwas im Kopf, im Mund. Was habe ich gesagt? Ich bin halt so. Aber es war gut. Das hat mich so beschäftigt, das hat mir so wehgetan. Dann bete ich dafür und dann sage ich, habe ich so einen Satz raus. Ja, es ist gut, weil es hat meine DNA gefördert. Mein Kern, das hat mich trainiert. Wir sind nicht perfekte Botschafter. Wir müssen es lernen. Aber wir müssen es machen. Learning by doing. Und nicht, indem wir sitzen, nichts machen. Was seht ihr hier? Das ist mein Schmerz heutzutage, ja? Das ist ein Abi-Jahrgang, wie so viele. Hunderte, Tausende gehen ab von der Schule jedes Jahr, ohne irgendetwas gehört zu haben vom Evangelium. Wir sind nicht präsent in der Jugendarbeit, wir sind nicht präsent in den Schulen. Nichts. Ganz großes Manko. Und wir tun uns da sehr, sehr schwer. Dabei wissen wir, wie leicht eigentlich junge Leute zu erreichen sind. Ganz großes Problem. Und ich will euch nur ganz praktische Tipps geben. wie ihr das praktisch umsetzen könnt in eurem Alltag. Das Entscheidende ist, aktiv zuzuhören. Wirklich, die Menschen, die um euch herum sind, es ist nicht so, dass das keiner hören will. Es geht nicht darum, dass ihr ein Transparent hochhalten mit Jesus rettet dich. Es geht darum, dass wir im Alltag bei den Menschen vor Ort da sind, wo die Menschen sind. Und die sind einsam und die sind traurig und die haben kein Ziel vor Augen. Und die erleben Schreckliches. Aber wir sind nicht da. Und wenn wir aktiv zuhören, wenn wir nachfragen, selbst wenn das beim Sport ist oder so und so weiter und so fort, dann kommen wir da rein. Viel beten, betet wirklich dafür, ja? Den Menschen dienen, das ist das, was Jesus gemacht hat. Und jetzt kommt ein entscheidender Tipp, der mir total geholfen hat. Wenn wir dann willkommen in tiefer sind, wenn wir Menschen fragen, wir kommen dann immer zu Knackpunkten, wie fange ich jetzt von meinem Glauben an zu reden? Wie mache ich das denn jetzt? Was ich mache und was mir total geholfen hat, was alle Türen geöffnet hat, ist das hier. Fragt, ob ihr beten dürft. Jemand erzählt von seiner Mutter, die krebskrank ist. Jemand erzählt von den Sorgen. Jemand erzählt von seiner Ehe, der schlecht ist. Fragt, ob ihr beten könnt. Und dann betet dafür. So einfach. Ich muss nicht der tollste Prediger sein, Evangelist sein. Betet dafür. Fleißig, in eurem Kämmerchen. Betet für die Krebserkrankung. Betet für diese Ehe. Und erzählt ihr nicht. Betet und fragt nach. Fertig. Erstens, wenn ihr dafür betet, passiert etwas. Zweitens merken die Menschen, Gott ist real. Es ist nicht irgendwas bla bla bla, sondern er ist real. Und er ist im Alltag, er lebt da. Interessiert euch, welche Menschen um euch herum ertrinken, welche Menschen Fragen haben. Und ich kann euch sagen, aus der Praxis, es sind so viele. Es ist nicht, dass keiner was hören will von Gott. Es sind so viele. Aber wir sind nicht da, wo wir sein sollen. Fragt, ob ihr beten dürft. Und wenn sich dann die Gelegenheit bietet, von den eigenen Erlebnissen mit Jesus berichten. Mir hat noch keiner Nein gesagt. Und ich habe das so oft schon gefragt, und jeder, wow, das würdest du machen? Im Krankenhaus, Eltern, die ich nicht kenne, die ich sieht, das würden sie machen? Ja. Fragt, ob ihr beten dürft. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und wenn wir ehrlich sind, schämen wir uns oft. Ich möchte schließen mit diesem Vers. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Egal was wir tun, in unserem privaten Leben, was wir tun, trachtet, dass das Reich Gottes größer wird, dass Menschen seine Liebe, dass es von den Dächern ruft. Und ich hoffe, dass Gott bei uns, bei mir und bei euch anfängt, diese Schalen wegzumachen. Diese Schalen der Scham, diese Schalen, ich weiß nicht, wie es geht, diese Schalen, das macht man nicht. Und wie toll wäre es, wenn wir alle ausströmen und nächste Woche für Menschen in unserer Umgebung beten. Für die Nachbarn, die allein sind. Für Menschen, die uns brauchen. Und anfangen, hier in reineren Umgebung Licht zu sein. So wie du mich gesandt hast, so sende ich euch. Gott segne euch. Amen.